Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gestern hat in Brasilien die diesjährige UN-Klimakonferenz COP30 begonnen. Bereits vor wenigen Tagen waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs vor Ort, um über das Klima zu diskutieren. Nun sollen die Teilnehmer der Vereinten Nationen über den Status quo beraten. Was auf dem Programm steht und worauf wir uns als Bürger einstellen müssen, darüber spreche ich jetzt mit dem Chemiker und früheren SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Fahrenhold, die COP30 findet bis zum 21. November im brasilianischen Belém statt und sie gilt als Amazonas-COP, wenn aber doch Klimaschutz über die Wirtschaft gestellt werden soll. Was bedeutet das eigentlich für ein Entwicklungsland wie Brasilien?
Nun, es ist schon interessant zu sehen, dass Brasilien gerade vor 14 Tagen beschlossen hat, im Amazonas-Delta eine großflächige Erdöl- und Erdgasexploration zu genehmigen. Also das, was Lula uns jetzt gesagt hat, das ist die Konferenz der Wahrheit, wird, glaube ich, zumindest mit den Realitäten konfrontiert. Und in der Tat ist das, was Brasilien macht, ja das, was die ganze Welt macht. Für diese Konferenz mussten ja alle Länder erklären, wie sie denn es in Zukunft mit den fossilen Energien halten wollen. Und dabei kam raus, dass die Ölförderung bis 2050 weiter ansteigt, die Gasförderung auch, Kohle bis 2035 anwächst und dann erst leicht zurückgeht. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich eigentlich ein erkennbarer Kipppunkt. Der 30. COP wird ein Kipppunkt sein, weil die Welt hat sich eigentlich schon längst entschieden, weiter an fossilen Treib- und Kraftstoffen festzuhalten. Das macht China so, das macht Indien so. Die USA haben das durch ihren Austritt aus Paris erklärt. Nur das kleine gallische Dorf Europa hält fest daran, ein Ziel von null schon im Jahre 2050 anzustreben. Das haben sie nochmal bekräftigt kurz vor der Konferenz. Und erkennbar ist, dass man damit am Ende nicht nur das Klima nicht ändern wird, sondern am Ende seinen Bürgern in Europa und gerade insbesondere in Deutschland eine katastrophale Perspektive anbietet, denn wir werden das teuer bezahlen.
Der offizielle Agendaschwerpunkt der COP30 lautet Anpassung an den Klimawandel. Und es geht gar nicht mehr primär um Emissionsminderung wie etwa vor 10 Jahren in Paris. Ist das also jetzt ein Paradigmenwechsel?
Ja, ich glaube schon. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Der lange Schatten von Donald Trump und der lange Schatten der Realität wirkt sich bis nach Belém aus. Die größten Emittenten, also China 33% der CO2-Emissionen, USA 12, Indien 8 und Russland 5, nehmen überhaupt gar nicht teil als Präsidenten und ignorieren das da. Die im Vorfeld erkennbare Ansage von Bill Gates, das ist ja nun einer derjenigen, der immer gesagt hat, wir müssen ganz stark im Klimaschutz werden, zeigt den Paradigmenwechsel. Die Menschen und die Völker der Welt wollen sich entwickeln und ihnen ist Wohlstand wichtiger als eine Erwärmung, die möglicherweise mit dem CO2 verbunden ist und vielleicht die Erwärmung nochmal um 1 Grad erwärmen wird, aber Bill Gates hat es ja selbst gesagt, dadurch wird es nicht in irgendeinem Ort der Welt nicht weiter lebenswert sein. Und deswegen ist es natürlich richtig, auf diese Temperatur von dann vielleicht 2,5 Grad, wenn denn diese Rechnungen überhaupt richtig sind, kann man sich einstellen, kann man sich anpassen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch auf dieser Konferenz darum, wie viel Geld ist denn eigentlich vom Norden in den Süden zu schleusen? Und hat man jetzt einen markanten Punkt erwischt, das ist der tropische Regenwald. Man will also einen Fonds gründen, in den die Industrienationen einzahlen, aber die haben alle kein Geld mehr. Die müssen nicht das Geld pumpen. Und deswegen haben schon viele gesagt, dafür haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Geld über. Bis auf unseren Bundeskanzler, der ist ja dort für seine 5-Minuten-Rede ja über den Atlantik geflogen und hat dann erklärt, ein namhafter Beitrag wird natürlich von Deutschland überwiesen werden in die Länder, in denen Tropenwald vorkommt. Das sind, wie wir wissen, auf dem Korruptionsindex eher diejenigen, die ganz hinten stehen. Man wird sehen, was dann mit den Geldern passiert.
Medien- und Regierungsberichte, die besagen, dass nur ca. 10% der UN-Staaten bisher fristgerecht aktuelle Berichte zum sogenannten Kampf gegen den Klimawandel eingereicht haben. Wie bewerten Sie das? Gehen da jetzt Ideologie und Realität endgültig auseinander?
Ja, das ist genau ein Zeichen dafür, dass man sich ja verpflichtet hat, für jeden COP einen nationalen Bericht abzugeben. Und das haben 90% haben die Frist gerissen. Dann wurden sie nochmal gemahnt und dann haben bis zur Konferenz dann ein Drittel tatsächlich ihren Bericht abgegeben. Aber darüber Medien und Politik in Deutschland, in Europa, weltweit kaum berichten ist, wenn man diese nationalen Berichte zusammenzählt, dann wird die CO2-Emission ansteigen. Also von wegen, wir gehen auf Null. Insofern ist das, was wir in Deutschland machen, also völlig neben der Spur. Das ist ja das Schlimme, was die Politik in Berlin nicht richtig versteht. China als Entwicklungsland muss gar nichts machen, lässt die CO2-Emissionen ansteigen. Wir aber belasten unsere CO2-Emissionen mit hohen Preisen. Also der CO2-Preis belastet die Industrie auf den Weltmärkten. Das gilt für Stahl, das gilt für Chemieprodukte, das gilt natürlich für jede Maschine, selbst für Automobile, dass wir in einem Wettbewerb sind mit anderen Nationen, die diese Belastung nicht haben, die diese wirklich schwere Hypothek, die Produkte in Deutschland teurer macht, am Ende die Industrie ausradieren wird und das wird Wohlstand kosten und das ist offenbar in die Berliner Politikköpfe nicht hineinzubekommen. Und was passiert am Ende ist, dass die Industrie in Deutschland abstirbt, dass sie Deutschland verlässt und am Ende diese Fabriken in China und anderen Nationen aufwachsen und der Fußabdruck, der dort für eine Maschine gleichen Typs gebraucht wird, weil es ja sich in China um im Wesentlichen Kohlestrom handelt, ist viel größer. Das heißt, man hat nicht nur seinen eigenen Wohlstand zerstört, sondern hat dem Klima auch nicht geholfen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir weiter verbreiten müssen, dass diese Politik nicht nur uns selbst schadet, sondern auch selbst dem Ziel, das man vorgibt, nicht hilft.
Die COP30 zählen rund 200 Staaten. Der Fokus, der soll auf den Schwellen- und Entwicklungsstaaten liegen. Sie haben es gerade schon durchklingen lassen. Welche Rolle spielen denn diese Staaten generell?
Nun ja, klar, sie sind die klare Mehrheit und sie werden angeführt von ihrem Leader, das ist China. China versteht sich als führendes Land der Entwicklungsländer, die größte Industrienation der Welt. Sagt auch deswegen, wir brauchen auch nichts zu zahlen. Also bei der Waldinitiative, wo jetzt Merz mal schnell ein paar Steuergelder rüber hat wachsen lassen, hält sich China vornehm zurück und sagt, ja, wir investieren ja so viel weltweit, da brauchen wir ja nichts zu tun, wir brauchen da ja nichts. Und was heißt das? Sie beuten die Welt aus. Sie in fast allen afrikanischen, südamerikanischen Ländern, asiatischen Ländern sehen wir unter dem Stichwort Seidenstraße, China beutet dort die Rohstoffe aus und es kann ja nicht sein, dass wir dann sozusagen die kaputten Landstriche wieder aufforsten sollen. Also wenn ich Kanzler gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir werden einen namhaften Beitrag leisten zu dieser Erhalt der Tropenwälder. Das ist uns auch ein Anliegen, aber wir werden genauso viel in den Topf tun wie das große Land China. Das wäre meine Ansage gewesen. Ich glaube, da wären dann einige ein bisschen wacher geworden. Aber so, man verschweigt das, weil man es natürlich mit China gar nicht mehr verderben kann. Und man muss wissen, China ist das Land, das in der Klimapanikmache immer ganz vorne war. Sie haben immer ordentlich viel Wissenschaftler hingeschickt, die gesagt haben, es wird ganz schlimm mit dem Klima, es wird nicht erträglich. Ganze Landstriche werden verwüstet werden. Haben uns sozusagen mit dieser Angstmache in eine Politik der Selbstzerstörung getrieben. Und jetzt lächeln sie verschmitzt und sagen, ja, okay, also wir nehmen eure Industrie auch gerne, die ihr kaputt gemacht habt. Und ich bin ziemlich sicher, irgendwann werden die Chinesen auch sagen, oh, das war alles nicht so dramatisch. Das haben wir jetzt neu eingeschätzt mit dem CO2. China hat ja auch erklärt, 2060 aus dem CO2 rauszugehen. Da frage ich mich, warum wir 2045 rausgehen sollen. Aber auch die 2060 werden sie nicht machen, sondern sie werden am Ende das Vernünftige machen, was für die Menschen vernünftig ist.
Kritiker merken an, dass die Klimakonferenzen wie COP auch zunehmend eigentlich nur zur Bühne für Symbolpolitik werden. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass COP30 überhaupt handfeste Ergebnisse oder Maßnahmen beschließen wird?
Also das einzig Handfeste wird wahrscheinlich der tropische Regenwaldfonds sein. Dazu müssten allerdings 10 Milliarden eingesammelt werden. USA macht nicht mit, China macht nicht mit. Das wird eng. Es gibt ja Zusagen von 5 Milliarden. Und am Ende muss man ja wissen, wir garantieren dann am Ende, wir stehen dann für über 100 Milliarden, weil ja mit diesem Geld soll ja privates Geld angelockt werden, das dann von den Industrienationen abgesichert wird. Also wenn da so ein mittelgroßer Staat mal wieder in eine Währungskrise kommt, so wie wir das immer wieder mal feststellen, dann haftet der deutsche Steuerzahler für die an die privaten auszuzahlenden Renditen. Aber ich glaube, das wird kommen, weil sich alle so aus dem Fenster gelegt haben und dem Lula auch nicht jetzt sozusagen im Regenwald stehen lassen wollen. Die nächsten COPs werden eher ein Abgesang werden, weil sich die Welt abdreht von diesen wirklich Karnevalsveranstaltungen.
Für viele ist ja auch entscheidend, wer die ganzen Klimaschutzmaßnahmen eigentlich bezahlen soll. Sie haben da auch schon vor hohen Kosten und Risiken für Industrie und Verbraucher gewarnt. Was kommt denn da nach Ihren Einschätzungen noch auf uns zu?
Gut, mal abgesehen von den Transferleistungen in den Süden, wo wir, also Europa ist ja der größte Zahler und Deutschland damit wieder nochmal der prominenteste. Die Kosten, die auf uns zukommen, sind natürlich die Kosten der privaten Haushalte. Das Verzicht auf das deutsche Gasnetz, das muss man ja jedem immer wieder sagen. Die deutsche Bundesregierung sieht vor, bis 2045 die Gasversorgung einzustellen, das deutsche Gasnetz abzureißen oder stillzulegen, und damit werden massive Kosten auf die Verbraucher zukommen. Denn der Ersatz ist natürlich deutlich teurer. Auch die Investitionen, die dafür notwendig sind, müssen ja bezahlt werden. Die Perspektive, nur mit fluktuierenden Wind und Sonne eine Industriegesellschaft zu versorgen mit Energie, denn sie wollen ja nicht nur den Strom, sie wollen ja auch die Wärme, sie wollen ja auch die Mobilität durch Sonne und Wind gestalten, wird sich als ein unglaublicher Belastung herausstellen. Das Leben in Deutschland wird sehr, sehr teuer werden und die Arbeitsplätze werden zerstört werden. Das ist eine Frage von 5 bis 10 Jahren, in dem in Deutschland auch nicht mehr investiert wird. Denn wer will in ein Land investieren, in der die Energie doppelt oder dreimal so teuer ist wie die in China oder in den USA? Das wird nicht passieren. Und deswegen spielt Deutschland mit der Zukunft seiner Bürger.
Und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat ja auch dem Klimawandel den Kampf angesagt. Unterscheidet er sich damit überhaupt von links-grünen Forderungen? Vor der Bundestagswahl klang das bei ihm ja noch etwas anders.
Ja, vor der Bundestagswahl erinnere ich mich noch sehr gut. Da wurde angekündigt, der Verbrenner muss bleiben. Wir sind gegen das Verbrennerverbot 2035. Er hat sogar angedeutet, wir müssen uns mit der Kernenergie nochmal befassen. Selbst da hatten einige die Hoffnung, dass das auch nochmal thematisiert wird. In der Koalitionsvereinbarung finden wir das Wort nicht mal wieder. Das darf nicht mal mehr ausgesprochen werden, das Wort Kernenergie. Die ganze Welt setzt darauf. Und bei dem Gasheizungsgesetz, also dem berühmten Habeck'schen Wärmeflop, hat man vor der Wahl gesagt, das kommt weg, diese grüne Idiotie kommt weg. Und jetzt wird die Idiotie weitergemacht. Die SPD hat erklärt, sie macht das nicht mit. Also fügt sich die CDU, und das Habeck'sche Heizungsgesetz bleibt. Und das bedeutet, dass im nächsten Jahr die Haushalte, in denen die Gasheizung kaputt geht, keine Alternative mehr haben, eine neue Gasheizung einzubauen. Das ist insofern mein heißer Tipp an alle, die so eine 15-jährige Gasheizung haben: Baut die möglichst noch in den nächsten Monaten ein, denn im nächsten Jahr wird es bitter.
Sagt der Chemiker und frühere SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Jutta.